Wir haben heute gleichzeitig den Ewigkeitssonntag und wir freuen uns, dass Herr Ernst Vatter aus Bad Liebenzell, der Leiter der Liebenzeller Mission, heute Morgen zu uns predigen wird und uns anschließend aus der Missionsarbeit in Bangladesch erzählen wird. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist mit seinem Tun unter den Menschenkindern. Lobt ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen im Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Wir singen miteinander das Lied Jesus, meine Zuversicht, 330, die ersten drei Verse.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass wir hier versammelt sind, auf das zu hören, was dein Wort uns sagt und was du tust heute in der Welt als Bestätigung deines Wortes und deiner Verheißungen. Und Herr, du kennst uns durch und durch, du kennst die Motive, die Beweggründe unserer Herzen. Mache uns stille, rede du, Herr, so dass wir als Angeredete von dir heute nach Hause gehen können. Dass wir diese Freude haben, wie die Männer im Alten Testament immer wieder bezeugten und der Herr sprach zu mir. Das schenke uns heute Morgen. Mach auch unsere Herzen weit. Mach sie los von dem gebannten Schauen auf Öl, Griesen und solche Dinge, dass wir dir ganz zur Verfügung stehen und sehen, wie du wirkst, gerade in einer Zeit, wo es von Krise zu Krise geht. Hab Dank, du bist jetzt in unserer Mitte nach deiner Verheißung. Amen. Lasset uns weiter beten in der Stille. Amen. Wir hören zwei Verse aus dem 90. Psalm zum Ewigkeitssonntag. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fährt schnell dahin, so als flügen wir davon. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Gemeinde, ganz kurz etwas zum Ewigkeitssonntag, das vielleicht uns hilft, die Verbindung zu sehen zwischen Mission und Ewigkeit. Und zwar drei kleine Erlebnisse auf meiner kürzlichen Reise in Ostasien. Nach der Delegiertenkonferenz auf der schönen Insel Palau, südlich von Guam, hatten wir einen Abschiedsabend in der Gemeinde dort der Palau Christen. Und es war etwas vom Eindrücklichsten auf meiner Reise, als ganz am Schluss dieser Abschiedsversammlung der hochbetagte Pastor der Gemeinde nach vorne kam und am Altar stand. Er konnte nicht mehr aufrecht stehen. Er war einer der Ältesten dort überhaupt als Christ. Und mit seinem schweren Hüftleiden sagte er: Liebe Brüder aus dem Ausland, ihr seid zu uns gekommen, wir haben uns sehr gefreut. Und ich bin wahrscheinlich derjenige unter euch, der am bildesten diese Erde verlassen muss und heimgehen zu seinem Herrn. Ich werde euch nicht mehr sehen. Aber eines möchte ich euch sagen, ich habe eine unbändige Freude. Und zwar im Blick auf den Tag, wo ich euch wiedersehen werde vor meinem Herrn, zu dem ich bald gehen werde. Und ich möchte euch auf Wiedersehen sagen, sagt er uns, im Blick auf diesen Tag, wo wir miteinander das Lamm Gottes preisen werden vor seinem Stuhl. Und nun einen weiten Sprung Richtung Europa nach Bangladesch. Mit dem Opel der Siemens-Vertretung von Dhaka hinausgefahren aufs Land, ein Stück weit zu Fuß noch, um ein kleines Hospital, das ein Modellhospital der Regierung sein soll, zu besichtigen. Interessant, der Siemens-Vertreter, um Röntgenapparate zu verkaufen, der Missionsvertreter zu überlegen und zu sehen, wie man Missionsarbeit treiben könnte. Miteinander friedlich vereint bei der Besichtigung des Hospitals. Und da sahen wir eine Menschenmenge von Bengalesen, die standen vor dem Operationsraum, dort wird ja operiert, unter dem Zuschauen der ganzen Verwandtschaft, ist ja klar, man darf niemand ausschließen, jeder darf rein, der zuschauen will. Und da stand nun diese ganze Menge von Verwandten, Bekannten und schluchzte und weinte, denn der Verwandt ist auf dem Operationstisch gestorben. Er wurde auf ein paar Bretter gelegt und Sie sehen es heute Nachmittag, nachher im 8mm Film, er wurde auf den Achseln weggetragen, auf den Scheiterhaufen und verbrannt. Und nochmal einen Sprung auf die berühmte Steingeldinsel Yap. Die Insel und das Land, das ich sah in meinem Leben, wo in den letzten 2 Jahren die ganze Kultur zusammengebrochen ist, wie nirgendwo anders, Demokratie eingezogen, die Symbole der Demokratie, Riesenberge von Bierdosen, wo alles zusammengebrochen ist, wo der Trunk alle regiert weithin, und da kamen die paar Frauen, die zur Gemeinde gehören, auf uns zu und fassten uns bei den Händen und sagten zu uns: Brüder, betet auch in Deutschland für uns. Wir werden ja nach jedem Gottesdienst beinahe zu Tode geprügelt von unseren besoffenen Männern. Und sie sagten es nicht nur, man sah im Gesicht die blauen, unterlaufenen Stellen von den Schlägen, wie sie verprügelt werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mit Freuden, ohne Hoffnung und eine lebendige Hoffnung unter Schlägen. Ewigkeitssonntag. Wo stehen wir? Mit einer lebendigen Hoffnung, auch unter Schlägen, weil wir einen Herrn haben, der über den Tod hinaus uns bei der Hand genommen hat und uns nicht loslässt. Und daher wollen wir das Lied jetzt 218, und zwar die Verse 1 bis 5 singen. 218, 1 bis 5. Ich möchte aus Römer Kapitel 1 die Verse 16 und 17 lesen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, ja die Menschen eine lebendige Hoffnung geben für die Ewigkeit, wie wir vorhin sahen. Und da ist die Verbindung Ewigkeit und Mission. Die Botschaft, eine Kraft, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, sintemal darin offenbart wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie denn geschrieben steht, Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Es war im Februar 1594, als 23 Männer aneinander gekettet auf den Marktplatz von Nagasaki im Süden Japans, die Stadt, welche mit dem Atombombenabwurf so berühmt worden ist, getrieben wurde. Und diese 23 Männer, als sie auf dem Marktplatz von Nagasaki standen, hatten vor sich 23 roh gezimmerte Kreuze auf den Boden gelegt. Und jeder Einzelne wurde vor so ein roh gezimmertes Kreuz gestellt. Neben jedem dieser Kreuze lag ein kleines Bild, welches das dornengekrönte Haupt unseres Herrn und Heilandes zeigt. Und nun wurde ein jeder dieser 23 Männer aufgefordert, mit seinem rechten Fuß auf das Bild seines Herrn zu treten. Wenn er das tun würde, würde er frei werden und nach Hause gehen können. Wenn nicht, würde er an dieses Kreuz genagelt. Um die Mittagszeit standen 23 aufgerichtete Kreuze auf dem Marktplatz zu Nagasaki. Die ersten Märtyrer um Jesu Willen im Land der aufgehenden Sonne in Japan. Ich schäme mich nicht. Männer, die sich nicht schämten, Jesus, ihren Heiland, nicht nur zu lieben, sondern zu bekennen mit allen Konsequenzen. Und liebe Gemeinde, ich schäme mich nicht, das heißt doch, ich gebe mich hin für die Sache. Und diese Botschaft ist doch eine Botschaft, die gerade in unseren Tagen so wichtig zu sein scheint. In unserem Land. Warum? Man tut alles heute, um in Ruhe gelassen zu werden, um sich nicht engagieren zu müssen, bis hinein in die Gemeinden und Gemeinschaften und Missionskreise. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Ja, es wäre verständlich, wenn es um eine Sache ging, die ihm Ehre und Ansehen einbringen würde. Und da tut man schon alles, auch heute. Aber es geht um eine Sache, um deren Willen er in Athen als Schwätzer, als Lotterbube ausgepfiffen und ausgeschrien wurde. Um eine Sache, um deren Willen er über die Stadtmauer hinuntergelassen wurde. Also eine Sache, die ihm keine Ehre einbracht. Und so merkt man, die Sache, die den Apostel Paulus hier bewegt, ist nicht ein theologischer Lehrsatz oder eine überlieferte Tradition. Man merkt, es ist ein Stück, nein, es ist sein Leben. Ich schäme mich nicht, ich kann es nicht lassen. Es treibt mich um. Was ist denn das? Und er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Im Japanischen und Chinesischen schreibt man Evangelium mit zwei Schriftzeichen. Und zwar das eine heißt fröhlich, glücklich, froh. Da können Sie die Auswahl selber machen. Und das andere Zeichen heißt Nachricht, Kundschaft, Botschaft. Glückliche Kundschaft, frohe Botschaft, fröhliche Nachricht. Um dieser Sache willen schäme ich mich nicht, sagt Paulus. Die frohe Kunde, dass Jesus gekommen ist in diese Welt. Als die personifizierte Liebe Gottes und liebe Gemeinde, ich freue mich immer riesig über den Anfang der Weihnachtsgeschichte. Aber auch über das nachher. Aber ganz am Anfang heißt es, zu der Zeit, als Kaiser Augustus war. Eine geschichtlich nachweisbare Persönlichkeit. Da wurde die Liebe Gottes für jeden ehrlichen Menschen unleugbare geschichtliche Realität bis heute. Und wie wichtig ist die Tatsache, besonders für junge Menschen und Studenten, die immer wieder fragen, wo ist sie denn, die Liebe? St. Paulus sagt, die Botschaft, dass Gott Mensch wurde, zu uns kam, die treibt mich um. Und deren schäme ich mich wirklich nicht. Liebe Gemeinde, in Ostasien, wenn man da länger lebt, dann merkt man, wie die Asiaten ein bestimmtes Wissen haben. Und wissen Sie welches? Sie wissen oder ahnen oder empfinden, dass der Mensch nie recht glücklich sein kann, wenn er nicht in irgendwelche Beziehung zu dem höheren Wesen, sprich Gott, kommt. Das wissen die Asiaten. Dieses Empfinden haben sie. Und sie tun alles, um mit diesem höheren Wesen, sprich Gott, in Verbindung zu kommen. Eine Region der Welt, wo enorm reich ist an Meditationen, die auch uns angeboten werden als neue Heilswege heute. Man staunt, was sie alles tun, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Liebe Freunde, bei der Weltausstellung bei Osaka in der Nähe, da gibt es einen berühmten Tempel, er ist der Honganji-Tempel. Er heißt der Feuertempel, weil er regelmäßig alle 100, 150 Jahre abbrennt. Als er das letzte Mal abgebrannt war, haben die Frauen, welche zu diesem Gott, der in diesem Tempel verehrt wird, beten, alle ihre Haare scheren lassen. Tausende und Abertausende von Frauen. Und die Haare der Frauen haben sie zusammengefasst und haben Seile draus geflochten. Und mit diesen Seilen aus den Haaren der Frauen, die den Götzen in diesem Tempel verehren, haben sie die Baumstämme für einen neuen Tempel aus dem Wald gezogen. Und für eine asiatische Frau ist der Verlust der Haare die größte Schande, die es überhaupt gibt. Das muss man wissen. Und die haben es alle getan, alle Glatzköpfe. Dass man mit ihren Haaren die neuen Baumstämme aus dem Wald holen würde, damit sie diesem Gott wohlgefällig würden. Dass sie näher kämen zu diesem Gott, den sie anbeten. Und seht, da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums, dieser frohen Botschaft, nicht. Wir brauchen nicht Haare scheren lassen. Wir brauchen nicht dies und jenes tun. Zu uns ist er gekommen. Nicht hinaufsteigen, sondern er kam zu uns. Und wir haben ihn nur anzunehmen, nur auf ihn einzugehen. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Das war die Botschaft, die Paulus umgetrieben hat. Und liebe Freunde, auf den Missionsfeldern ist es heute so, dass jeder Missionar, der von dieser Botschaft nicht umgetrieben ist, es geht nicht um Begeisterung, sondern um das Abspüren, der hat etwas, das wir nicht haben. Wenn er dieses Umgetriebensein nicht hat, ist er als Missionar abgeschrieben. Die Grundbedingung, dass einer draußen akzeptiert wird, ist dieses Umgetriebensein von dieser Gnadenbotschaft. Er ist zu uns gekommen. Ich bin nicht mehr allein. Er ist bei uns auch heute Morgen in Stuttgart in dieser Ludwig-Hofager-Gemeinde. Dass jeder weiß, nicht mehr allein. Er ist da, er ist mit mir. Das ist der erste Grund, dass Paulus sagt, ich schäme mich dieser frohen Botschaft, dass Christus gekommen ist, nicht. Das zweite, eine Kraft Gottes, die das selig macht. Diese frohe Botschaft, dass es ein Heiland für mich gibt und für die anderen, ist nicht eine Sache, welche vom Sonntag bis zum Sonntag wohlbehütet in den Händen eines Pfarrers oder eines Missionars oder ein paar Ältesten ruhen sollte und säuberlich bewahrt werden müsste. Nein, diese Botschaft, dass es ein Heiland gibt, ist eine lebendige und lebensschaffende Botschaft. Sie möchte Leben wirken. Und seht, das Evangelium, diese Botschaft von Jesus hat eine bestimmte Zielrichtung bis heute und bis er wiederkommt. Und das ist unser Herz, unser Leben. Es sind nicht die Sozialstrukturen und die Gesellschaftsordnungen, auch nicht in Japan, auch nicht in der Südsee, sondern es ist das Herz des Menschen, denn dort liegt doch die Not. Interessant, als wir dieses Mal mit dem Flugzeug durch Mikronesien geflogen sind, mit der Continental Airline, war interessant, die einzige Fluglinie der Welt, die zwischen Hawaii und Palau, die Fluglinie geht von Hawaii über die ganze Inselwelt bis nach Palau. Sie soll jetzt dann bis nach Neuguinea gehen. Dass auf dieser Strecke zu jedem Essen ein geschriebenes Gebet verteilt wird, weil der Prozentsatz der Christen in der Südsee so hoch ist Und so viele beten beim Essen im Flugzeug, dass sie als Special Service jedem Gast ein geschriebenes Gebet offerieren. Habe ich noch nirgends erlebt. Auch hier sieht man natürlich die Kraft des Evangeliums, wenn Menschen zum Glauben kommen, wie auch die Verhältnisse sich ändern. Aber nicht die Verhältnisse ändern den Menschen, sondern die Menschen ändern die Verhältnisse. Und so hat das Evangelium immer die Zielrichtung, Menschenherzen zu verändern. Und seht, das hat Mao schon gemerkt. Mao sagt nicht, lasst uns die Sozialstrukturen in China verändern. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, und das ist das enorm Anziehende unter der Jugend Ostasiens, lasst uns neue Menschen schaffen. Dann wird die Struktur anders. Eine gute Erkenntnis. Und das Evangelium möchte neue Menschen wirken, umgestalten, neu machen. Dann sehen Sie ein kleines Beispiel, wie das in der Praxis so aussieht. Wenn Menschen neu wird durch die Kraft, oder sagen wir selig wird, nicht ein undefinierbarer Zustand, den man einmal eventuell im Himmel bekommt, sondern heute schon mit Gott in Ordnung gekommen und von ihm Kraft empfangen, das heißt selig. Ich evangelisierte in meiner Gemeinde in der Nähe von Tokio und da geschah etwas, was mir einen Schauer über den Rücken jagte. Da stand ein Mann mit 50 auf und sagte, warten Sie mal, ich möchte was sagen. Oh, dachte ich, da ist was los. Was kommt jetzt? Es war schon vom Schauerlichsten für einen Pfarrer und Prediger und Missionar, der vorne steht und steht einer auf und sagt, du mal langsam, ich möchte was sagen. Da kommt er in Schwitzen, in der Regel. Und so ging mir es auch. Dachte, was kommt jetzt? Ob das ein Kommunist ist oder ein Buddhist oder was ist das wohl? Und da kam das eines vom Schönsten in meinem Leben überhaupt. Da sagte dieser Mann, so rechts drüben saß er. Ich meine nicht Sie, sondern dieser Mann. Da saß er so rechts drüben und sagte, ihr lieben Freunde, ich bin noch nicht lang in dieser Kirche. Ich kann den kaum. Aber ich habe nun gemerkt, dass ich 52 Jahre verkehrt gelebt habe heute Abend und möchte hier öffentlich sagen, ab jetzt gehört mein Leben Jesus und auch als zweiter Direktor einer Firma werde ich ihn bezeugen. Und dann saß er wieder hin. Da war ich sprachlos. Da wollte ich Amen sagen am liebsten. Seht, und dieser Mann, er hatte zwei Kinder, ein reicher Mann und eine Frau. Und zwei Wochen später, und das war das Lustige dran, telefonierte mir seine Frau, die ich nur durch zwei Hausbesuche kannte. Ich habe den Mann natürlich besucht, ist ja klar. Und da rief sie mir an, sagte Missionar, ich bin todeinsam. Sag ich so, was ist los? Und da sagte sie, wissen Sie, wir hatten früher jeden Tag Streit. Kommt scheinbar auch in Stuttgart vor. Aber jetzt bin ich todeinsam, denn mein Mann reagiert nimmer. Wenn ich loslege, dann geht er raus zur Tür. Ich bin todeinsam. Ich sagte zu ihr, liebe Frau, eine selige Einsamkeit. Der Mann reagiert nimmer. Liebe Gemeindeglieder, wenn Sie daheim nimmer reagieren, na, dann wird es anders, glauben Sie mir. Sehen Sie, eine Kraft Gottes, die selig macht. Menschen zu Menschen macht diesen 52-jährigen Mann, der nicht mehr reagiert, wenn seine etwas, zur Aufregung veranlagte Frau loslegt. Dann macht er die Türe zu und dann geht es noch 3 Minuten, dann ist sie auch still. Erst kürzlich war ich dort zum Abendessen. Und dieser Mann, was ja völlig unmöglich ist in einer asiatischen Gesellschaft, der kam mal zu mir und sagte, guck. Das hat er nicht gesagt, guck. In Japanisch gibt es nicht guck. Das gibt im Schwäbischen. Er sagte, schau. Und nahm die Hand seiner Frau in die Hand, sagt, so beten wir jeden Abend vor unserem Bett. Ah, da habe ich mich gefreut. Ein verheirateter Mann in Japan nimmt nicht die Hand, wenn er was taugt, von seiner Frau in die Hand. Vor anderen Leuten völlig unmöglich. Aber seht ihr, da sagt er, so beten wir jeden Tag vor dem Bett. Wie habe ich mich gefreut. Eine Kraft Gottes, die selig macht, die nicht bloß Gefühle gibt, sondern die ein Menschenleben anders macht, wo das Scheinheilige verschwindet und das Bekennen im Herzen und der Alltag zueinander kommt, wo es einseitig wird und nicht doppelseitig. Das ist der Ausdruck, doppelseitig zwei Seiten haben für Heuchelei im Japanischen. Seht, eine Kraft Gottes, die selig macht daheim und draußen, mit Gott in Ordnung kommen und dann mit Gott so leben, dass der Alltag unter seinen Einfluss kommt. Auch in Stunden, wo uns die Tränen näher sind wie das Lachen. Auch Stunden, wo wir fragen möchten, Herr, warum? Wo wir wissen aber, Jesus ist für mich da. Er lässt mich nie mehr allein. Das sagt Paulus. Ich schäme mich nicht dieser Botschaft. Es ist nicht nur eine Bildungspolitik, sondern es ist eine Kraft, die ein Menschenleben verändert. Und liebe Freunde, ich habe mich manchmal geschämt draußen. Ich sage es Ihnen ehrlich. Manchmal geschämt, wenn ich jetzt meinen Missionar sah, mit seinem 6 Wochen alten Kind, auf dem kleinen Boot 10 Tage lang zwischen Schweinen und Hühnern, zwischen dem Ergebnis des Überbrechens von 100 Leuten auf dem kleinen Boot, Einheimischen in der Südsee, da liegt er mit dem 6 Wochen alten Kind zwischendrin, mit seiner jungen Frau, um auf seine Insel zu kommen, wo er Jesus dient. Da dachte ich, wäre ich bereit, das zu tun? Nach einem Tag machte ich schon so. Denn die Insulaner auf jedem größeren Boot essen die rückwärts statt vorwärts, verstehen Sie? Und da geht er ohne mit der Wimper zu zucken mit seiner jungen Frau, da habe ich gestaunt. Eine Kraft Gottes. Oder ich denke an die Abiturientin in Tokio. Ihr Elternhaus durch und durch buddhistisch. Ich habe sie oft besucht, wenn sie zu uns kam. Und eines Tages kam, jemand sagte, diese Tsukahara, dieses Mädchen ist kindergelähmt, halbseitig mit 19 gelähmt. Ich habe sie besucht. Die Mutter wollte mich nicht reinlassen, denn sie sagen, weil sie Christin wurde, ist sie nun gelähmt. Das ist ganz klar, so kommt es prompt. Und ich sagte zu der Frau, gehen Sie mal weg, ich möchte die Tochter besuchen. Und ich habe die Tochter aus dem Haus rausgenommen, nach Tokio ins Polizeihospital zu einem gläubigen Arzt gebracht, zur Behandlung. Und die Heiden oder die Leute, die keine Christen sind, ist besser gesagt, die haben ihre Kinder auch lieb, nicht nur wir. Und diese Frau hat fast jeden Tag ihr Mädchen, ihre Tochter besucht im Krankenhaus dort. Und das war am Adventssonntagabend. Ich saß mit meiner Familie beieinander. Wir zeigten Lichtbilder von Deutschland, als es an meine Tür klopfte. Und diese gebeugte ältere Frau vor meiner Tür stand. Da kam sie rein und sagte, Missionar, kann ich Sie sprechen? Ich sage, natürlich, kommen Sie. Eine Frau zum ersten Mal. Und da saß sie auf dem Stuhl. Sie war so klein, dass die Füße baumelten. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Da saß sie und sagte mir sofort, sofort am Anfang, und das ist etwas Eigenartiges, Missionar, sagen Sie mir doch, wie kann ich diesen Jesus bekommen, den meine Tochter hat? Und ich habe zurückgefragt, wie kommen Sie überhaupt auf die Idee? Und da sagte sie mir, das Schönste in 12 Jahren Japan seid, das Schönste, das muss ich hier bekennen. Da sagte sie, ich habe nun jeden Tag meine halbgelähmte Tochter besucht im Krankenhaus. Und eine nicht heiratsfähige Tochter ist eine soziale Unmöglichkeit. Ich habe oft geweint am Bettrand, wie soll es weitergehen? Und sehen Sie, meine Tochter hat nie geklagt. Sie hat immer wieder gesagt, Mutter, sei doch getrost. Mein Herr Jesus wird es schon irgendwie recht machen. Da habe ich gemerkt, meine Tochter ist anders geworden durch diesen Jesus. Ich bin so alt, ich bin nicht anders geworden durch meine buddhistischen Götzen. Wie kann ich diesen Jesus bekommen? Sehen Sie, ein Mädchen in höchster Not mit 19 Jahren. Mein Herr Jesus wird schon irgendwie recht machen. Eine Kraft Gottes, die einen Menschen selig macht mit einer lebendigen Hoffnung. Auch in unseren Tagen, auch draußen auf den verschiedensten Missionsfeldern. Darum sagt Paulus, ich schäme mich der Botschaft von Christus nicht. Und nun das Dritte. Der Apostel Paulus sagt, darin wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes. Liebe Gemeinde, das Evangelium, dieser glückliche Zustand ist nicht nur ein Schwelgen in Herzensgefühlen und alle Tage Sonnenschein, sondern das mit Gott in Ordnung gekommen, mit Gott leben dürfen, möchte hinein in das praktische Leben des Alltags, möchte hinein in meine Worte, in meine Werke. Und an unseren Worten und Taten und Gedanken diese Woche, liebe Freunde, wird man erkennen, ob wir am Sonntagmorgen die Predigt verstanden haben oder nicht. Nicht an dem, wenn man nur wiederholt, ich bin gesegnet worden. Jedes Gesegnetsein, was im Leben nicht sichtbar wird, ist weithin Utopie und Einbildung. Es möchte ins Leben hinein, diese frohe Botschaft, dieses Wissen, dass Jesus mit mir ist. Als Geliebter kann ich wieder lieben, als ein Vergebung erhaltener kann ich wieder vergeben. Ich mache Ihnen nichts vor, es ist schwer. Ich werde es nicht vergessen. An einem Sonntagmorgen war ich zu Hause, kommt selten vor. Und ich sagte zu meiner Frau, ich will nicht über andere Leute reden, ich rede über mich. Ich sagte zu meiner Frau, heute Morgen gehen wir in den Gottesdienst, wie Sie auch heute Morgen. Und wenn man 4 Kinder hat, und da waren sie kleiner noch wie heute, da braucht es Vorbereitung. Und während der Vorbereitung entspannt sich zwischen meiner Frau und mir ein Wortwechsel. Sehen Sie, wir sind fromm. Man nennt sich Missionsinspektor. Und da ist man doch fromm. Wir haben keinen Streit mehr. Wir haben nur einen kleinen Wortwechsel, mittleren Wortwechsel und großen Wortwechsel. Und da entspannt sich ein mittlerer Wortwechsel zwischen meiner Frau und mir. Und wir gingen in die Kirche mit einem mittleren Wortwechsel im Herzen. Und wir saßen so etwas vorne. Jeder hat gedacht, die Frau ist zu beneiden. Er hurt nicht, er raucht nicht, er trinkt nicht. Die müssen ja Geld haben. Ja, so denkt man doch. Und da saßen wir zwei mit dem mittleren Wortwechsel im Herzen. Und der Pfarrer hat gut gepredigt, weil er kurz gepredigt hat. Und er hatte das Thema, wie Christus euch vergeben hat, so vergebe einer dem anderen. Und da saßen die zwei. Die Predigt war aus. Wir gingen raus zur Kirche. Und ich dachte immer, die da, das darf ich doch sagen, das war ja meine Frau, die da wird was sagen. Oh, die Frauen sind zäh. Die hat nichts gesagt. Und nach 100 Meter ließ mir es keine Ruhe mehr. Da muss sie sagen, Horst, tut mir leid. Da habe ich gesagt, oh ja, bin ich froh. Aber da muss man aufhören, sonst kommt der nächste Wortwechsel. Dann sagt der Mann, warum hast du nichts gesagt? Versteht ihr, so ist Leben. Ich hätte lieber einen Gottesdienst in der Ludwig-Hofhager-Kirche gehalten, als zu meiner Frau Entschuldigung sagen, das darf ich Ihnen bekennen. Aber seht ihr, Evangelium möchte hinein in unseren Alltag, in unser Reden, in unser Tun. Ja, wir sind keine Engelschristen, wir sind nicht fehlerlos. Und da müssten Sie die eigene Familie fragen, dann merken Sie es, wie viel Fehler auch einer hat, der auf der Kanzel steht. Es geht nicht darum, dass man fehlerlos ist, es geht darum, dass die Vergebung, dass die Liebe, dass die Ehrlichkeit in unser Leben hineinkommt. Dass man merkt von diesem Wesen Jesu in seinem Leben und dann wird unser Leben auch umgestaltet. Es wird zum Missionsleben, wo man merkt, er lebt mit einem, der ihm alles bedeutet. Ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Sehen Sie, es gibt viele Gerechtigkeiten. Und die herabgezogenen Mundwinkel, wenn wir über andere reden, sind auch Zeichen einer Gerechtigkeit, einer Selbstgerechtigkeit. Das geben Sie zu. Aber sehen Sie auch jetzt wieder auf der Missionsreise, ich habe gemerkt eines, es wird nirgends nach unserem europäischen Christentum gefragt, höchstens nach unserem Geld. Aber es wird gefragt. Und das war immer wieder die Frage bei Studentenevangelisationen, die ich hatte in Tokio. Es war immer wieder die Frage, gibt es ein anderes Leben? Ein Leben mit einem neuen Fundament, mit einer neuen Basis. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, das gibt es. Mit einer neuen Gerechtigkeit, nicht mit einem du sollst, du musst, sondern mit einem du darfst. Du kannst, weil Jesus in dir lebt, ein neues Leben als Basis, die Liebeskraft Gottes sich auswirkend im Alltag, Gerechtigkeit Gottes. Das möchten die Höheren, besonders die Jugend in Asien. Wie in Manila an der Universität der Katholischen steht, ein großer Spruch von den Studenten hingeschrieben. Herr, führe uns nicht in die Demokratie und bewahre uns vor dem Kommunismus. Sie suchen, sie verlangen, sie fragen. Sehen Sie, ich erzähle nachher von Bangladesch. Die Studenten in Dhaka, sie sind verirrt. Und sie können an jedem Straßeneck mit 50 reden über Jesus. Sie haben eine Zuhörermenge. Sie fragen, wo ist das Fundament? Islam zerbrochen. Nichts mehr vorhanden. Und der erbitterte Kampf des Maoismus und Marxismus, nicht des Kommunismus, um die Menschenherzen, dort besonders in der Jugend, überall die gleiche Frage, liebe Gemeinde. Gibt es ein neues Lebensfundament, nicht nur ein scheinheiliges, sondern wo mein Leben anders wird, die Gerechtigkeit Gottes, wo das, was Jesus mir ist, in meinem Leben durchwirken darf. Ein Leben in der Kraft der Auferstehung, könnte man auch sagen, oder in der Heiligung, ist völlig gleich, was sie benutzen, wo man trösten kann, vergeben, lieben. Seht, das sind doch die Nöte in unserem Alltag. Ja, wo man auf dem Heimweg von der Kirche nicht nur über die Ölkrise spricht und über die steigenden Preise, bei uns wird ja alles besser, geht alles nach oben, sondern wo man aufeinander tröstet. Und wenn es steigt, unser Herr lebt trotzdem. Gerechtigkeit in Gedanken, in Worten und in Werken. Und so ist Mission nichts anderes als dieses Umgetriebensein, dieser fröhlichen Botschaft, es gibt einen Heiland. Umgetriebensein von dem Wissen, es ist eine Kraft, die Menschenleben mit Gott in Kontakt, in Ordnung bringt. Und das Umgetriebensein von dem Wissen, diese Botschaft, ist nicht nur eine Sache des Herzens, sondern unser Alltag, unsere Umgebung wird von dieser Botschaft verändert, wenn wir mit dieser Botschaft zurechtgekommen sind. Und zum Letzten sagt der Apostel Paulus hier eine Klammer, die es zusammenklammert, und zwar durch den Glauben. Nicht durch Verdienst, keine Renditegedanken, sondern allein durch den Glauben. Es ist eigenartig. Und ich sagte manchmal, ich möchte am liebsten alle Missionsfreunde ein Riesenflugzeug stecken und mal die Missionsfelder besuchen lassen. Sie werden eines feststellen: Einer, der es mit Jesus gewagt hat, ist anders im Ausdruck des Gesichtes. Ich sage nicht, er strahlt immer. Aber das Gesicht ist verändert. Man merkt, er ist ein Gläubiger. Einer, der auf Jesus schaut und ihm vertraut und im Alltag die Kraft hat, anders zu sein. Das merkt man, das sieht man, das spürt man. Ohne dass man versucht, am Gesichtsausdruck die Stärke des Glaubens ablesen zu wollen. Aber er sagt hier, dieses Leben, diesen Reichtum, ist alles erhältlich durch den Glauben. Und was ist denn der Glaube? Der Glaube ist der Schrei eines Herzens, welches erkannt hat, ich bin verloren und Jesus ist mein Heiland. Bartimäus, Markus 10. Aus dieser Doppelerkenntnis, der Schrei der Geburtsstunde des Glaubens, Herr Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Das ist der Beginn. Und Glauben im Glauben heißt doch jeden Tag neu, wenn die Sorgen wie Berge um ihr Bett stehen, aufzublicken zu dem, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Aufzuschauen zu dem, jeden Morgen neu, Glauben im Glauben. Das ist die einzige Klammer und Bedingung, die diesen Reichtum des Evangeliums als Kraft, als frohe Botschaft, als Gerechtigkeit mit uns verklammert, der Glaube. Und der Glaube ist ein kindliches, ein wirklich vertrauensvolles Herz. Wie dieser Gründer der berühmten Doshisha-Universität in Japan, berühmter Pädagoge. Er erzählt und sagt, ich kam zum ersten Mal in ein kleines Kirchlein, ganz klein, und hörte zum ersten Mal, dass es einen Gott gibt, nicht 8 Millionen Götter, einen Gott. und dass der Mensch in Sünden lebt und dass es einen Heiland gibt, der vergibt. Und da sagt er, diese Botschaft hat mich so umgetrieben. Und ich ging nachts hinaus auf ein Feld. Und unter dem Sternenhimmel Japans, da sagt er, da habe ich ausgeschrien, Gott, wenn du lebst, dann zeig mir doch, ob ich ein Sünder bin. Und Jesus, ich kenne dich nicht, aber wenn das wahr ist, dass du da bist, dann vergib mir mein Leben. Und da sagte er weiter, seht, und so bin ich Christ geworden. Hochintelligent. Ein Mensch, der in kindlicher Ehrlichkeit es mit Jesus gewagt hat, darf ich sagen, Glauben. Gewagt mit Jesus. Und Mission draußen ist das Weitersagen der Botschaft und das Bitten zum Herrn und zu den Menschen. Wagt es und ihr werdet erleben diese Freude und dieses Geschenk, mit Jesus das Leben zu wandeln. Liebe Gemeinde, lasst uns in dieser Woche nicht nur an uns und an den Benzinhahn denken, sondern lasst uns in dieser Woche Menschen sein, die sagen dürfen und können, ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die Menschen mit Gott in Ordnung bringt und mit Gott sagen lässt, ist Gott für mich, wer mag wieder mich sein? Alle, die an ihn glauben, und darin wird offenbart die Gerechtigkeit, das Sichtbarwerden des Wesens Jesu in Gedanken, in Worten und Werken, und das heißt die Gerechtigkeit Gottes in meinem Alltag. Möge uns das der Herr in dieser Woche schenken, dass wir Rechte Missionsgemeinde wären. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen und dass du eine volle Erlösung am Kreuz auf Golgatha vollbracht hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass diese Botschaft heute um die Welt geht. Und dass da und dort du deine Gemeinde baust und sammelst auf deinen großen Tag, wenn du wiederkommst. Hab herzlichen Dank, dass wir gerade heute in Gegenden erleben dürfen, wie du wirkst, wo wir nie daran gedacht haben. Wir bitten dich auch jetzt, vergib uns, wo wir gleichgültig geworden sind, wo deine Botschaft so selbstverständlich geworden ist. Und wo wir im Alltag nicht das gelebt haben, was wir aufgrund deines Beschenkens leben könnten. Vergib uns, Herr, und reinige uns. Denk du heute Morgen, lieber Herr, an deine Knechte und Mägde auf den verschiedenen Missionsfeldern, an die Brüder und Schwestern, die von hier gesandt und die draußen gerufen wurden. Denk besonders an die, die heute unter Tränen ihren Dienst tun. Denk an die Familie dort in Neuguinea, wo das kleine Kindlein ein Auge verloren hat und die Ärzte nun um das zweite Auge kämpfen. Wenn es dein Wille ist, dann erhalte das eine Auge, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du weißt um deine Kinder in Somalia, die freiwillig geworden sind von einer willkürlichen Regierung. Du weißt um deine Gemeinde hinter den Vorhängen, ob es in Russland oder in China ist, grüße du sie und lass sie erleben, dass das Evangelium eine frohmachende Botschaft ist. Wir bitten dich für die Kranken und Alten in dieser Gemeinde. Segne du sie. Oh, sie sind wertvoll vor deinen Augen und lehre sie und hilf ihnen in der Stille die Hände zu falten, dass dein Reich gebaut wird und deine Ehre gepriesen und gelobt wird auf weitem Erdenrund. Wir bitten dich für unsere Regierung, hilf ihr in Ehrlichkeit und Gerechtigkeit das Volk zu führen. Erbarm dich über unsere Kirche und über unsere Gemeinschaften und Kreise. Gib du einen Aufbruch, ein Hunger und Dürste nach deinem Wort. Du kannst es tun und du erhörst Gebet. Darum kommt alles Fleisch vor dich. Amen. Lasst uns miteinander beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen 476 ohne Vorspiel.
Noch bekannt geben. Am nächsten Sonntag haben wir unseren alten Mittag um 15 Uhr. Wir laden hiermit ein, die anderen Einladungen. Wissen Sie, ob die alle ankommen? Das wissen wir nicht so genau. Ich glaube, es genügt, wenn wir hier sagen, auch wenn andere Leute von anderen Gemeinden sich hier angeschlossen haben, hiermit die Einladung. Der Kirchenmusikdirektor Hermann Stern kommt ja zu uns. Und wir freuen uns auf diesen Mittag mit Ihnen zusammen. Alle von 70 Jahren an sind dazu eingeladen, natürlich die Ehegatten, auch wenn sie noch 24 sind.